Wenn Jesus kommt ins Leben eines Menschen hinein, dann können alte schlechte Gewohnheiten beendet werden. Dann werden Menschen frei, frei von der Selbstsucht und frei vom Egoismus. Ein Beispiel dafür ist der Zöllner Zachäus, ein Gauner, der es Zeit seines Lebens verstanden hatte, Menschen abzuzocken und auszunehmen. Seine Begegnung mit Jesus änderte alles. Gedanken dazu von Diplom-Ingenieur Rudolf Mürle aus Pforzheim.
Vor einiger Zeit, so bekam ich es mit, ging bei einem Finanzamt ein anonymer Brief ein. Dieser muss wohl persönlich eingeworfen worden sein, vielleicht in der Nacht. Er enthielt in bar 5000 Euro und lediglich ein kleines Blankokärtchen mit der Unterschrift Zachäus. Na, was sagen Sie dazu? Für mich war es, als ich es las, vielsagend, wenn auch knapp. Der Spender, oder besser gesagt, der Steuersünder, war wohl ein Mann, ein Geschäftsmann, dem sein Gewissen keine Ruhe gelassen hatte und der sein Gewissen entlasten wollte. Die Unterschrift Zachäus sollte die Verbindung herstellen zu einer Geschichte aus der Bibel. Dort nämlich hatte ein Mensch, dem die Wahrheit in Person begegnet war, ähnlich reagiert. Wenn wir in der Heiligen Schrift forschen, was es auf sich hatte mit diesem Vorbild Zachäus, dann finden wir im Lukas-Evangelium den Vorgang, Lukas 19. Und da können wir lesen.
Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Die eigentliche Dynamik der Geschichte begann dort, wo unerwartet Jesus vor dem Baum anhielt und hochschaute. In der Baumkrone hatte Zachäus seinen sicheren, unbeachteten Beobachterposten auserkoren. Au, damit hatte er nicht gerechnet. Jesus sah auf und schaute Zachäus in die Augen und sprach ihn direkt an. Haben Sie so etwas auch schon erlebt? Ich ja. Ich fühle mich eigentlich meiner Sache und meines Lebens sicher, und da trifft mich der helle Lichtstrahl des Wortes Gottes und bringt mich ins Schleudern. Es gibt kein Ausweichen. Ich spürte im Innersten meiner Seele, ich bin gemeint, mich trifft es. Was hätte Zachäus für Alternativen gehabt? Niemand hätte ihn vom Baum heruntergeholt. Er hätte sagen können, entschuldige Jesus, heute, jetzt nicht, ein andermal. Mir passt's heute nicht, geh nur weiter. Aber es ging nicht so. Zachäus war überrascht und überwältigt. Er hat sich von Jesus rufen lassen und stieg herunter, ganz herunter. Da kam Freude auf, so heißt es. Auch das habe ich selbst schon erfahren, wenn ich mich Jesus stellte, seinen Anruf ernst nahm und Konsequenzen zog. Die Begegnung mit Jesus und sich seinem Wort und seinem Anruf zu stellen, verkürzt vieles. Blitzartig sah Zachäus sein eigenes Leben offengelegt, und da war einiges nicht in Ordnung. Äußerlich konnte ihm niemand etwas anhaben. Seine Steuererklärungen waren makellos ausgefüllt. Alles war minutiös nachvollziehbar. Ihm konnte keiner etwas Unlauteres nachweisen. Er hatte ja außer den 10 Geboten schmunzelnd noch das sogenannte 11. Gebot streng beachtet, das da heißt, lass dich nicht erwischen. Aber nun stand plötzlich, wie schon erwähnt, die Wahrheit in Person ihm gegenüber und sah ihn an. Nicht nur das, nein, sie durchschaute ihn. Auch Zachäus war es plötzlich klar, wie es in der Schrift heißt und wie andere es über ihn sagten. Bei einem Sünder ist Jesus eingekehrt. Diese eingetretene Stille, als er Jesus als Gastgeber gegenüber saß, die sprach lauter als alle seine internen Schutzbehauptungen. Zachäus ließ seine Maske fallen und sagte, Herr, ich will alles wieder gut machen. Jesus gab nur einen kurzen Kommentar dazu, aber einen zusprechenden und freisprechenden. Von Heil ist die Rede, welches dem Haus, das heißt ihm und seinem Umfeld, widerfahren ist. Jesus ergänzte lediglich noch, dass dies der Zweck seines Kommens in unsere Welt ist, zu suchen und glückselig zu machen, was eigentlich verloren ist. Lassen Sie mich mit einem persönlichen Erlebnis schließen, das auch mich in die Rolle eines Zachäus gebracht hat. Vor vielen Jahren habe ich als junger Geschäftsmann im elterlichen Haus meine Wohnung über 2 Geschosse erheblich umgebaut und dabei sowohl Monteurpersonal als auch Material vom Geschäft eingekauft, eingesetzt. Dummerweise kam kurz danach vom Finanzamt eine Betriebsprüfung, bei der man mir erheblich auf den Zahn gefühlt hat. Ich war Christ mit einem etwas robusten Gewissen. Doch als der Prüfungsbeamte mich auf den Kopf zugefragt hat, ob ich denn nicht dies oder jenes vom Geschäft privat in den Umbau hinein hätte fließen lassen, antwortete ich mit Nein. Da wurde ich zum Zachäus. Es war alles abgehakt, aber in meinem Gewissen hing ein Haken, der ab und zu und immer öfter schmerzte. Als Mann, der betet, beichtete ich dies im Stillen und wollte so auch an die Vergebung glauben. Gut, die innere Anklage meldete sich aber immer wieder. Dann begegnete mir Jesus bei einer Predigt, die ich hörte, so deutlich wie dem Zachäus unter dem Baum, und ich stieg buchstäblich herab. Ich sagte mir, koste es, was es wolle, ich will diese Belastung loswerden. Einem Seelsorger sagte ich's, und dann stand der sprichwörtliche Gang nach Canossa an. Ich musste zum Finanzamt und dort beichten. Der Beamte nahm meine Entschuldigung bzw. die Bitte um Verzeihung an. Und aus bestimmter steuerlicher Betrachtungsweise gab es keinerlei Nachzahlungen. Ich kam also billiger weg als Zachäus. Warum erzähle ich dies? Nun, weil ich Ihnen, wenn Sie gegebenenfalls auch so feststecken sollten, Mut machen möchte, Schuld, die Sie unter dem Blick Jesu Christi durch seinen Heiligen Geist oder unter seinem Wort erkannt haben, loszuwerden. Haben Sie keine Angst, wie oder was daraus werden könnte. Sprechen Sie mit jemand, der Christ ist und zu dem Sie Vertrauen haben. Und lassen Sie sich begleiten beim Bereinigen von Lebenslast und Lebensschuld. Wie schloss unser Bibeltext mit Jesu Absichtserklärung? Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Rudolf Mührle sprach über Verse aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums.
Du führst uns zum Leben.
Prüfungen, liebe Zuhörer, sind nicht immer leicht. Da geht's ans Eingemachte, da kommt raus, ob ein Prüfling sein Thema beherrscht, ob er fähig ist. Auch die Christen werden einmal auf den Prüfstand kommen. Auf welche Art? Das verrät nun Pastor im Ruhestand Herbert Wedel aus Wittenberge.
Ein Wort aus den Korintherbriefen lautet: Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder schlecht. Wir alle, wer ist das? Das Ganze ist ja ein Brief. Ich sehe einmal nach, an wen dieser Brief gerichtet ist. Vorn im ersten Vers finden wir die Empfänger, und zwar Mitarbeiter Gottes, also Heilige vor Gericht, Heilige auf dem Prüfstand. Das klingt sonderbar. Wer sind in der Bibel die Heiligen? Das sind solche Menschen, die sich zweimal bekehrt haben, so nenne ich das mal. Beim ersten Mal haben sie dem Leben ohne Gott den Rücken gekehrt und sich für ein Leben mit Gott entschieden. Dazu mussten sie einen Offenbarungseid leisten. Ihre Schulden wurden daraufhin auf den Sohn des Hauses umgebucht. Das Vaterhaus öffnete sich weit. Aus herrenlosen Straßenkindern sind Gotteskinder geworden. Sie waren wie neugeboren. Nach einer gewissen Reifezeit ahnten sie, dass Gottes Kinderheim auch Mitarbeiter braucht. Sonntags sprach der Erzieher oft davon, dass sie allen Grund zur Dankbarkeit hätten und dass noch so viel zu tun wäre. Aber leider haben diese Ansprachen nur bei wenigen Frucht gebracht. Nur Einzelne haben diese zweite Bekehrung zum Dienst geschafft. Viel zu viele ließen sich schon in jungen Jahren auf die Pflegestation überweisen. Die zum zweiten Mal Bekehrten bekamen einen Arbeitsvertrag als Mitarbeiter. Sie sind die Heiligen. Es sind die wenigen, die sich zur Mitarbeit entschlossen haben. Heilige sind also Arbeitnehmer, die Gott als Arbeitgeber haben. Menschen, die heute noch einen Arbeitsvertrag haben, verzichten oft gezwungenermaßen auf vieles, um die Arbeitsstelle nicht zu verlieren. Heilige verzichten freiwillig und gern auf so manche honigsüße Nuckelflasche. Feste Speise und Vollkornbrot essen sie lieber. Dadurch bleiben sie kernig für ihren Dienst. Sie verstehen ihr Tun als Geste der Dankbarkeit. Sie vergessen nicht, dass ihr Vater ein sehr hohes Lösegeld für sie gezahlt hat. Und sie haben unsere Bibelstelle gelesen und wissen, dass ihr Lebenswerk einmal vor dem Richterstuhl Christi beurteilt wird. Über ihre ewige Firmenzugehörigkeit wird nicht diskutiert. Dafür steht Jesus, der Juniorchef, gerade. Es ist tröstlich, dass wir es wissen. Unsere Zugehörigkeit zu Gott geht nicht durch unsere Lässigkeit in der Nachfolge verloren, sondern sie behält durch Gottes Unterschrift ihre Gültigkeit. Aber welche Auswirkungen hat das für unser Tun? Wir alle werden einmal, viel lauter und direkter als heute mit diesem Text, gefragt werden, was hat unsere Lebenszeit für Gott, für die Gemeinde und für die Gesellschaft gebracht? So sicher es ist, dass wir alle sterben müssen, so sicher kommt unser Lebenswerk auf den Prüfstand des Richters Jesus Christus. Dann wird die Stechuhr am Eingang zum Himmel offenlegen, wie wenig Zeit selbst ich als Pastor für den eigentlichen Missionsauftrag gefunden habe. Gezählt wird nicht die Zeit von dem, was ich tun wollte, sondern nur die Zeit, in der ich wirklich und konkret für Jesus gearbeitet habe. Offengelegt wird dann zum Beispiel, ob unsere kirchlichen Baumaßnahmen wirklich dem Gemeindeaufbau dienten. Oder die Telefonrechnung, die Christus mir dann vorlegt. Zu viele Privatgespräche, zu wenig Dienstgespräche. Das heißt zu wenig Gespräche mit Gott. Zu viel Jammern und Klagen, zu wenig Danken und Loben. Und dann auch der Inhalt meiner Gebete. Nicht unser täglich Brot gib uns heute, sondern meinen jährlichen Luxus gib mir immer. Nicht dein Wille geschehe, sondern meine Wünsche erfülle. Auf einer Seite habe ich von Gott eine Berufung zum Ausrufen der guten Nachricht, Auf der anderen Seite habe ich einen klar definierten Arbeitsvertrag. Und auf beiden Seiten spiele ich manchmal Versteck. Aber vor Christus bin ich schon jetzt mit allen meinen Motiven offenbar. Wie gut, dass ich nicht mit meinen Taten mein Wohnrecht bei Gott erkämpfen muss, sondern dass mein Herr Jesus Christus mit seiner Tat am Kreuz für mich beim Vater einsteht. Aber gerade deswegen ist es mir nicht einerlei, wie ich bei der Beurteilung meines Lebens einmal vor Gott und Menschen dastehe. Blamiert oder prämiert.